Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Haben Sie Brot gefunden? Fragen umherirrende Menschen heute in der Türkei, die nach dem Erdbeben gestern irgendwo Unterschlupf gesucht haben. Eine kurze Frage, die so viel Not transportiert. Nach der Katastrophe und der Angst treibt die Menschen nun der Hunger in der Türkei, vor allem aber wohl auch im Norden Syriens. Von dort berichtet Anna Osius.
Sie graben mit den bloßen Händen, ziehen Verletzte und Leichen aus dem Schutt. In Syrien sind die Opfer der Erdbebenkatastrophe vielerorts noch auf sich allein gestellt. Viel zu spät erst habe Machthaber Assad internationale Hilfe angefordert, kritisieren Beobachter. Und vor allem die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens, die unter Kontrolle der teils extremistischen Aufständischen steht, scheint derzeit weitestgehend von der Außenwelt abgeschnitten zu sein. Die Mitarbeiter der Weißhelme, eine Zivilschutzorganisation in den Gebieten der Aufständischen, sind zwar durch den jahrelangen Bürgerkrieg geübt im Bergen von Verschütteten, doch angesichts der riesigen Not fühlen auch sie sich machtlos. Bis jetzt haben wir noch keine Hilfe von anderen Ländern erhalten, so Weißhelm-Helferin Nada al-Rashid im arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Andere Zivilisten helfen mit dem, was sie haben, aber das Equipment reicht bei Weitem nicht, um die Katastrophe zu bewältigen, in der wir uns befinden. Noch immer ist nicht klar, ob und wie viel Hilfe überhaupt ins Land kommt. Das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten erklärte, wichtige UN-Hilfslieferungen von der Türkei nach Syrien seien vorerst unterbrochen worden. UN-Sprecher Stefan Dujarric: Durch das Erdbeben werden Hilfsoperationen im Nordwesten Syriens unterbrochen, durch den Zustand der Straßen, die Lieferketten und die Logistik. Und doch, ein wenig Hoffnung gibt es offenbar, zumindest für die Menschen in den von Assad kontrollierten Gebieten Syriens. Der Moderator im Staatsfernsehen verkündete stolz, der Flughafen von Aleppo wurde jetzt für internationale Hilfsflieger geöffnet, eine Maschine aus Algerien konnte offenbar landen. Ob die Hilfsgüter an Bord jedoch auch in die Rebellengebiete gebracht werden, ist völlig unklar. Der syrische Rote Halbmond forderte den Westen auf, angesichts der Katastrophe die Sanktionen gegen Syrien fallen zu lassen.
Soweit die traurige Lage in Syrien. Aus der Türkei berichtet Pia Masucak.
Noch immer wird in den Erdbebengebieten verzweifelt nach Überlebenden gesucht. So wie hier in Hatay. Im Laufe des Tages sind laut den Behörden immer mehr Rettungskräfte von außerhalb eingetroffen, darunter auch internationale Helfer. Sie werden dringend benötigt. Mancherorts wurde am Morgen noch mit bloßen Händen nach Verschütteten gegraben. In Trümmerhaufen, die nicht glauben lassen, dass dort zuvor ein Haus stand. Die Zerstörung war vielerorts so groß, dass schlicht zu wenig Personal und Gerät vorhanden war. Vor allem aus den Provinzen Adıyaman und Hatay kamen viele Notrufe über die sozialen Medien. Vizepräsident Fuat Oktay versprach daraufhin 1600 weitere Rettungskräfte für die besonders stark betroffenen Regionen.
Sie werden mit Hubschraubern und über den Landweg mit Bussen und Lastwagen transportiert, einschließlich Ausrüstung. Obwohl wir uns bereits auf alle Provinzen konzentriert hatten, konzentrieren wir uns heute mehr auf Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş und Malatya.
Mehrmals in der Stunde gibt es kleinere Nachbeben. Viele werden deshalb wohl auch die zweite Nacht im Freien verbringen, obwohl die Behörden Zelte bereitstellen. Schulen und Sporthallen sind ebenfalls geöffnet worden. Der Unterricht ist im ganzen Land bis nächste Woche ausgesetzt. Aber in den betroffenen Gebieten leben mehr als 13 Millionen Menschen. Bei manchen ist die Hilfe noch nicht angekommen. Wie bei dieser Frau, die am Morgen dem türkischen Fernsehen ein Interview gibt. Wir sind seit heute Morgen hier, werden auch über die Nacht hier bleiben. Weder vom Katastrophenschutz noch sonst woher ist jemand gekommen. Schau, das ist der Gemeindeplatz. Es gibt keinen Tee, keinen Kaffee, kein Brot. Wir haben nichts bekommen. Wir waren seit heute Morgen in Iskenderun unterwegs. Nichts. Keiner ist gekommen, um nach uns zu fragen.
Auch in der Türkei also warten die Menschen noch dringend auf Hilfe, die aktuell im Vordergrund steht. Die Diskussionen darüber, ob man in der Türkei auf ein solches Erdbeben hätte besser vorbereitet sein müssen, ob die vielen Opfer vielleicht hätten vermieden werden können, wird noch relativ leise geführt. Aber in 3 Monaten stehen Präsidentschaftswahlen an in der Türkei. Antonia Tilli ist stellvertretende Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Istanbul. Einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Präsident Erdogan hat den Notstand ausgerufen in den 10 türkischen Provinzen und gibt sich als versierter Krisenmanager, das versucht er zurzeit. Wie nehmen Sie die Stimmung zurzeit wahr? Sind alle noch mit dem Leid der Menschen beschäftigt oder geht es schon um politische Verantwortlichkeiten?
Ja, also im Moment steht natürlich ganz klar das Leid der Menschen im Vordergrund. Das war ein erschütterndes Beben. Die Todeszahlen steigen stündlich. Wir sind jetzt schon bei fast 4000 Todesfällen. Fällen, die vermeldet worden sind. Und es geht jetzt natürlich vor allem darum, wie die Hilfeleistungen in die verschiedenen Regionen gelangen können, wie die Koordinierung funktioniert und abläuft. Und das steht im Moment noch im Vordergrund. Aber nichtsdestotrotz, natürlich wird auch danach gefragt, wie zum Beispiel der Einsturz von kommunalen Gebäuden, von staatlichen Gebäuden zu erklären ist, die eigentlich schon nach Bauvorschriften, nach den letzten großen Beben gebaut worden sind und guten Kontrollen hätten unterliegen müssen. Und es gibt natürlich auch Fragen danach, wann die Hilfe in den einzelnen Regionen ankommt und wie die Koordinierung verbessert werden kann.
Sie sagen es, das Erdbeben war aus Expertensicht keine Überraschung. Immer wieder wurde in der Vergangenheit über Bauweisen diskutiert und darüber, ob man sich auf so eine Katastrophe besser vorbereiten kann. Was sagen Sie denn, kann man Erdogan konkrete Vorwürfe machen?
Ja, also die Türkei ist natürlich ein Erdbebengebiet, das ist bekannt. Es gibt viele und schmerzhafte Erfahrungen mit großen Beben, die hier stattgefunden haben. 99, ganz hier in der Nähe von Istanbul, wo ich zurzeit bin, in Izmit, gab es ein schweres Beben. Und das hat viel verändert in der Türkei. Es wurden daraufhin viele Einrichtungen gegründet, zum Beispiel die Katastrophenschutzbehörde AFAD, die seitdem zentral diese Katastrophenvorsorge, aber auch Bewältigung, wie jetzt aktuell, koordiniert. Und es wurden Fonds eingerichtet, die eben dazu beitragen sollten, dass künftig Maßnahmen ergriffen werden können in der Prävention, auch in der baulichen Vorbereitung von Städten, die eben den Schaden künftiger Beben so gering wie möglich halten sollen. So dass da durchaus zu sehen ist, dass einiges passiert ist in der Vergangenheit, aber dennoch eben aktuell deutlich wird, dass auch diese Bauvorschriften, die zum Beispiel geändert worden sind nach dem Beben 99 und die daher entgehenden Kontrollen anscheinend nicht in dem Maße umgesetzt worden sind, wie es hätte passieren müssen. Und das wird jetzt sicherlich nach diesen ersten schmerzhaften Tagen vor Ort in den Regionen, in den 10 Städten noch Fragen aufwerfen.
Im Mai will Erdogan wiedergewählt werden. Könnte diese Naturkatastrophe ihm also noch politisch schaden?
Ja, das ist im Moment ehrlich gesagt noch völlig offen in beide Richtungen. Denn auf der anderen Seite ist natürlich auch die Hilfsversorgung, der Katastrophenschutz sehr zentral organisiert. Das heißt, im Moment tritt die Regierung natürlich auch als ein starker Akteur auf. Das Militär wurde aktiviert. Erdogan verhandelt mit internationalen Unterstützern und Geldgebern. Das heißt, einerseits ist natürlich hier auch eine Chance, wenn man so will, dass quasi bei einem guten Krisenmanagement das durchaus auch noch die Regierung stützen könnte. Auf der anderen Seite ist natürlich die Regierung im Moment geschwächt. Die letzten Umfragen zeigen, dass das Regierungsbündnis hinter dem Oppositionsbündnis aus 6 Parteien liegen würde. Nichtsdestotrotz schauen natürlich alle im Moment sehr gespannt darauf, wie die Regierung in der Lage ist, diese Krisen zu bewältigen und zu managen. Und ist auch die Opposition natürlich aktiv. Die oppositionsgeführten Kommunen sind engagiert, versuchen Unterstützung zu verteilen, zu koordinieren. Die drei aussichtsreichsten Oppositionskandidaten sind heute auch in den Osten gereist, zusammen in der Türkei. Und man kann jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass das eine große Rolle spielen wird, aber es ist noch völlig unklar, wem das im Wahlkampf und im Blick auf den Wahlen nutzen könnte. Hinzu kommt, dass ja heute auch der Notstand ausgerufen wurde durch den Staatspräsidenten in den 10 betroffenen Städten. Und auch das kann natürlich für den Wahlkampf selber Implikationen haben mit Blick auf Berichterstattung, mit Blick auf Versammlungen und Kundgebungen, die sicherlich dann nur unter Auflagen erschwert stattfinden werden können.
Was im Zweifel Erdogan hilft?
Das könnte der Regierung helfen, aber wie gesagt, also ich denke, dass die aktuelle Situation ein Element ist, ein weiteres Element in einem Wahlkampf, der im Moment sehr offen ist und bei weitem noch nicht entschieden.
Jetzt steckt die Türkei schon lange in einer tiefen wirtschaftlichen Krise. Das Erdbeben verschärft das Ganze jetzt nochmal. Hat die Regierung überhaupt genug Mittel, Infrastruktur im Erdbebengebiet noch vor der Wahl wieder zum Laufen zu bringen und die Situation einigermaßen zu beruhigen?
Ja, die Regierung hat im Moment versucht, also in den letzten Wochen und Monaten schon, die wirtschaftliche Situation, soweit es in ihren Händen liegt, zu stabilisieren mit Erhöhung von Mindestlöhnen, mit Erleichterung von einem frühen Renteneintritt und so weiter, was sicherlich zur Zustimmung beigetragen hat. Und das Beben jetzt kommt natürlich als ein Schock, auch politisch und für die angeschlagene Wirtschaft umso mehr. Bis zu den Wahlen ist nicht mehr viel Zeit. Wenn sie wie geplant oder wie angedacht am 14. Mai stattfinden, sind das ungefähr 3 Monate. Und in der kurzen Zeit wird bei dem Ausmaß der Zerstörung sicherlich nur sehr begrenzt Aufbauarbeit und Hilfe in den Regionen zu leisten sein. Das Ausmaß ist im Moment ja noch völlig unklar. Gaziantep zum Beispiel ist eine große Industriestadt. Hier wird sicherlich auch die Frage sein, wie die Industrie vor Ort betroffen ist. Und das wird wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen abzusehen sein, wie groß das Ausmaß der Schäden und der Verluste sind, der Zerstörung. Aber sicher ist, dass diese Aufbauarbeiten weniger Monate, denn eher Jahre dauern werden.
Inwiefern könnte die Opposition von dieser Situation jetzt profitieren?
Ja, also die Opposition ist natürlich einerseits in einer schwächeren Position, weil sie eben nicht diese zentral organisierten Hilfeleistungen koordinieren und verteilen kann, weil sie natürlich auf diese ganzen Strukturen weniger Zugriff hat. Aber nichtsdestotrotz ist sie sehr engagiert. Die einzelnen Gemeinden, auch hier in Istanbul zum Beispiel, aber auch in der Region vor Ort, haben zu Hilfe aufgerufen, sammeln, transportieren Spendenleistungen in die Region und versuchen auch vor Ort selber zu unterstützen. Und im Moment, denke ich aber, kann man nicht sagen, dass eine der beiden Seiten das offen für Wahlkampf oder Ähnliches nutzt. Im Moment ist noch viel Solidarität zugesichert von allen Seiten. Heute hat sich auch der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP zusammen gezeigt mit dem Vizepräsidenten Fuad Oktay, um auch hier wahrscheinlich ein Zeichen zu setzen, dass man im Moment zusammenhalten muss und dass man eben vor allem daran arbeiten muss, das Leid der Bevölkerung vor Ort zu mindern.
Antonia Tilli, die stellvertretende Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Istanbul im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.